Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die morgigen Parlamentswahlen in Venezuela und ihre Folgen für die Opposition werden uns zu Beginn der Sendung beschäftigen. Außerdem hinterfragen wir in eine Welt nach dem Mord an dem iranischen Atomwissenschaftler, wie es um die Zukunft des Atomabkommens steht. Und zum Schluss der Sendung gehen wir auf die Suche nach dem Corona-Patienten Null. Venezuelas sozialistischer Staatspräsident Nicolás Maduro ist trotz der langjährigen wirtschaftlichen und humanitären Krise in seinem Land noch immer im Amt. Und er will seine Macht morgen bei den Parlamentswahlen wieder ausbauen. Allerdings boykottieren große Teile der Opposition die Abstimmung. Sie befürchten Wahlbetrug. In der Nationalversammlung hat die Opposition seit 5 Jahren eine Zweidrittelmehrheit. Und Anfang des letzten Jahres hat sie ihren Vorsitzenden Guaido zum Interimspräsidenten erklärt. Sollte Maduros Vereinigte Sozialistische Partei diese Wahl für sich entscheiden, dann bringt das den Interimspräsidenten in seinem Machtkampf mit Maduro in ein Dilemma. Denn bislang stützt sich seine Legitimation auf seine Rolle als Parlamentspräsident. Wenn er diesen Posten verliert, verliert er wahrscheinlich auch die Unterstützung der Regierungsgegner in Venezuela und die seiner internationalen Verbündeten. Details schildert uns Anne Dämmer.
Eine Tankstelle im Zentrum der Stadt. Die Schlange auf dem Seitenstreifen reicht mehr als einen Kilometer. Ein Auto steht dicht gedrängt an dem nächsten. Es ist normal geworden, dass man unter Umständen 10 Stunden in der Schlange warten muss. Das Land produziert selbst kein Benzin mehr. Präsident Maduro hat nie in Infrastruktur investiert. Das betrifft eigentlich alle Bereiche. Wasser, Lebensmittel, Medikamente, Benzin. Wir haben noch nicht einmal funktionierende Raffinerien. Ruft dieser 33-Jährige durch das Fenster seines rostigen Kombis. Seinen Namen will er nicht sagen, nennen wir ihn Gustavo. Er arbeitet für eine Telekommunikationsfirma in Caracas. Von seinem Arbeitgeber hat er für diesen Tag frei bekommen, damit er tanken kann. Das sei normal. Seit 6 Stunden steht er mit seiner Schwester in der Schlange. 1 Stunde fehlt bis zur Zapfsäule, kalkuliert er. Wählen will er nicht. Ich weiß nicht, was passieren muss, damit diese Regierung geht. Es kann noch 2 Jahre dauern, 5 Jahre, 10 Jahre oder auch mehr. Wir Venezolaner haben keinen Einfluss darauf. Es gibt keine demokratische Wahl. Es gab Proteste, es wurde internationaler Druck ausgeübt. All das hat nichts bewirkt. Lediglich 30% der Venezolaner werden ihre Stimme abgeben. Das prognostizieren Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Datanalysis. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch der venezolanische Politologe Benigno Alarcón von der katholischen Universität Andrés Bello in Caracas. Die wenigsten im Land glauben, dass es sich hier um eine richtige Wahl handelt. Das heißt, das Ergebnis ist absolut vorhersehbar. Die Regierung wird sicher eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Die Menschen haben keine Motivation, überhaupt teilzunehmen, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Stimme nicht zählt, dass sie überhaupt Einfluss ausüben können. Die Menschen fühlen sich betrogen. Der Wahlrat war erst vor kurzem vom obersten Gericht ernannt worden, dessen Mitglieder dem autoritär regierenden Präsidenten Nicolás Maduro treu sind. Das venezolanische Gesetz schreibt aber eigentlich vor, dass die Leitung des Wahlrats von der Nationalversammlung zu ernennen ist, in der derzeit die Opposition noch die Mehrheit hat, allerdings de facto von einer verfassunggebenden Versammlung lahmgelegt wird. Zudem hat Maduro die Vorstände von Oppositionsparteien in den letzten Monaten kurzerhand ausgewechselt. Ein großes Problem sei aber auf der anderen Seite auch, dass die Opposition nicht an einem Strang ziehe. Zutiefst gespalten ist, so der Politologe.
Wenn
die Opposition eine Einheit bilden würde, dann wäre sie natürlich stärker. Dann hätte auch die Gesellschaft eine positivere Haltung, würde sich mobilisieren lassen. Aber selbst wenn sie geeinter wäre, das würde nicht reichen. Damit unterschätzt man die Stärke der Regierung. Sie hat die Kontrolle über die Institutionen. Das macht sie so stark. Dazu kommt, dass Regierungsfunktionäre, Mitglieder des Militärs von der Regierung begünstigt werden. Sie wissen, dass ein Regierungswechsel auch Gefängnis für sie bedeuten kann und wollen ihre finanziellen Privilegien auf keinen Fall riskieren.
va a preferir mantener este gobierno por las buenas o por las malas.
Die wichtigsten Oppositionsparteien rufen zum Wahlboykott auf. Der Oppositionsführer und selbsternannte Interimspräsident Juan Guaido ist in den letzten Tagen mit dem Bus durch das Land getourt, um die Venezolaner davon zu überzeugen, sich zu enthalten. An diesem Abend haben sich ein paar hundert Anhänger auf einem Platz in einem Mittelschichtsviertel in Caracas versammelt, die meisten mit Mundschutz. No al fraude. Nein zum Betrug steht auf einem Banner mit schwarzen Buchstaben geschrieben.
Muy buenas noches.
Guaido betritt eine kleine Bühne. Er trägt eine dunkelblaue Hose und ein weißes Hemd.
Nos preguntemos, ¿se lo vamos a permitir a la dictadura? Que jueguen con los sueños de nuestros niños.
Wollen wir eine Diktatur erlauben? Wollen wir die Träume unserer Kinder aufs Spiel setzen? Fragt er seine Anhänger.
No lo vamos a permitir, por el contrario.
All das werden wir nicht zulassen. Wir werden uns organisieren. Und wenn wir nicht im Fernsehen auftauchen, dann besetzen wir den öffentlichen Raum. Wenn es keinen Platz im Radio gibt, dann schaffen wir uns auf andere Weise Gehör. Damit spielt Guaido auf die weitreichende Zensur an. Laut der venezolanischen Gewerkschaft der Pressevertreter wurden zwischen 2013 und 2018 115 Medien geschlossen. Im Januar 2019 hatte sich Juan Guaido selbst zum Übergangspräsidenten ernannt und wurde von mehr als 50 Staaten anerkannt, unter anderem von den USA und Deutschland. Er versprach einen friedlichen Umsturz. Hunderttausende gingen mit ihm auf die Straße. Für einen Moment vereinte er die Opposition. Er war der Hoffnungsträger für viele Venezolaner. Doch dieser Moment scheint verpufft. Auch wenn er die Unterstützung nicht gänzlich verloren hat, Massen bringt er längst nicht mehr auf die Straße. Erst recht nicht in Corona-Zeiten. In den letzten 1,5 Jahren habe er zu hohe Erwartungen eines schnellen Wechsels geschürt, die er nicht erfüllen konnte, erklärt der Politologe Benigno Alarcón. Das Problem ist, dass Guaido das Mantra, es werde Neuwahlen geben, vor sich hergetragen hat. Ein weiterer Fehler war, dass er sich zu sehr darauf verlassen hat, dass eine internationale Allianz die amerikanische Regierung Venezuela retten würde. Doch so einfach ist es nicht. Statt sich an den Wahlen zu beteiligen, will Guaido am 12. Januar eine Volksbefragung durchführen. Doch ähnlich wie bei der Parlamentswahl scheint das Interesse gering. Seit 7 Jahren steckt Venezuela in einer tiefen Rezession. Der Preis fürs Öl, dem wichtigsten Devisenbringer des Landes, ist massiv gesunken. Hinzu kommen jahrelange Misswirtschaft, Wirtschaftssanktionen und nun auch noch die Corona-Krise. Opposition und Regierung buhlen um die Stimmen in einem Land, das unter Hyperinflation leidet und 80% der Menschen in Armut leben. Mitglieder der Vereinigten Sozialistischen Partei machen Wahlwerbung in einem sozialen Wohnungsbau. Sie gehen von Tür zu Tür. El Izquierda trägt ein T-Shirt mit dem verstorbenen ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez vorne drauf. Nicolás Maduro setzt das fort, was Chávez begonnen hat. Es waren einmal 1 Million Wohnungen, jetzt sind es rund 3 Millionen, die gebaut wurden. Maduro hat den Plan für das Vaterland umgesetzt. Kurz vor den Wahlen wird der Ton der Regierung schärfer. Der führende Politiker der Regierungspartei und Vorsitzende der verfassunggebenden Versammlung, Diosdado Cabello, drohte auf einer Wahlkampfveranstaltung.
Claro, y el que no vota no come.
Wer nicht wählen geht, bekommt auch nichts zu essen. Eine Botschaft an diejenigen, die von der Unterstützung des venezolanischen Staates abhängen. In der Autoschlange ist Gustavo mittlerweile fast an der Zapfsäule angekommen. Den Glauben an einen schnellen Wandel hat er verloren. Unser politisches System ist der reinste Hohn. Das Wahlergebnis steht jetzt schon fest, aber die Opposition taugt auch nichts. Wir leben hier von Tag zu Tag. Wer hier stärker, brutaler ist, der überlebt.
Vor der Parlamentswahl in Venezuela berichtete Anne Demmer. In Iran hat sich der Richtungsstreit über die zukünftige Atompolitik in dieser Woche verschärft. Der Machtkampf schwelt schon länger, wurde aber nach der Tötung des iranischen Atomphysikers Farizadeh neu entfacht. Für den Anschlag macht Teheran den israelischen Geheimdienst Mossad verantwortlich. In dieser Woche hat nun das iranische Parlament ein Gesetz verabschiedet, in erster Lesung, das einen höheren Anreicherungsgrad von Uran erlauben soll. Wenn dieses Gesetz in Kraft treten sollte, dann erschwert bzw. verhindert es eine Rückkehr zum Atomabkommen von 2015. Über die Auswirkungen dieses Parlamentsbeschlusses und die Chancen auf eine Annäherung zwischen Washington und Teheran möchte ich nun mit Azadeh Samiri-Rad sprechen. Sie ist stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Nahe und Mittlerer Osten und Afrika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Samiri-Rad, welche Kräfte im System stehen denn eigentlich für eine Rückkehr zum Atomabkommen und welche halten dagegen?
Also im Moment stehen sich vor allem die Regierung, die von Pragmatisten geführt wird, und das doch deutlich konservativere Parlament gegenüber. Das hat, wie Sie ja eben schon angedeutet haben, gerade erst ein neues Gesetz verabschiedet, das die Regierung eben dazu verpflichten soll, der Internationalen Atomenergieorganisation unter anderem den Zugang zu Nuklearanlagen zu verwehren und dann auch die Urananreicherung wieder auf 20% zu erhöhen, wenn es nicht innerhalb von 2 Monaten zu Sanktionserleichterungen kommt. Aber Kritiker der Atomvereinbarung und überhaupt Kritiker von möglichen neuen Verhandlungen mit Washington gibt es eigentlich in allen politischen Fraktionen. Letztlich wird aber weder im Parlament noch in der Regierung entschieden, sondern im Büro des Revolutionsführers.
Was fordert denn das Parlament genau?
Na, sie fordern unter anderem, dass Sanktionen im Öl- und Finanzsektor, die nach dem Rückzug der USA aus der Atomvereinbarung verhängt worden sind, innerhalb von 8 Wochen gelockert werden. Also Sanktionen, die seit Mai 2018 verhängt worden sind. Der Vorwurf, dass Washington sich einseitig aus der Vereinbarung zurückgezogen hat, obwohl Teheran sich damals ja nachweislich an seinen Teil der Abmachung gehalten hat, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und für alles, was daraus erwachsen ist, machen Kritiker eben auch die iranische Regierung verantwortlich. Es geht hier also einmal um ganz gewöhnliche machtpolitische Auseinandersetzungen. Aber gleichzeitig geht es auch darum, dass man sich davon durchaus eine bessere Ausgangsposition für die eigenen Verhandlungsführer verspricht. Die Rouhani-Regierung kann ja nach außen treten und dann auch auf den innenpolitischen Druck im Innern des Landes hinweisen und so dann womöglich auch eine größere Dringlichkeit erzeugen.
Wie steht es denn unter den Bedingungen, die Sie jetzt gerade geschildert haben, um eine Annäherung mit dem designierten Präsidenten Biden?
Also erstmal ist positiv, dass Biden verkündet hat, erstmal in die Vereinbarung zurückkehren zu wollen. Er hat aber auch deutlich gemacht, dass die USA dann auch Folgevereinbarungen mit Iran treffen wollen, bei denen es beispielsweise dann auch um Irans Regionalpolitik oder das ballistische Raketenprogramm gehen soll. Das alles wird gar nicht so leicht zu erreichen sein. Voraussetzung ist aber ohnehin erstmal, dass wir überhaupt wieder zu einem Atomkompromiss zurückfinden, der dann aber auch nachhaltiger sein muss als der vorherige. Aber alles in allem, denke ich, ist eine diplomatische Lösung nach wie vor möglich. Es ist aber auch so ein bisschen ein Rennen gegen die Zeit. Biden muss möglichst schnell konkrete Schritte für eine Rückkehr in das Abkommen unternehmen und dann auch erste Sanktionen aussetzen. Sonst laufen wir tatsächlich Gefahr, dass die Atomdebatte in Iran endgültig zugunsten von Hardline-Kräften kippt.
Wie haben sich denn die Bedingungen für die Verhandlungen um ein neues Atomabkommen bzw. die Rückkehr zum Atomabkommen seit Obamas Regierungszeit verändert?
Die haben sich tatsächlich verändert. Iran hat ja mittlerweile als Reaktion auf den US-amerikanischen Rückzug unter anderem Fortschritte im Bereich nuklearer Forschung und Entwicklung gemacht. Damit hat sich Teheran Wissen angeeignet, das gar nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also das allein wäre schon eine Herausforderung, die erstmal zu meistern ist. Schwerwiegender ist allerdings aus meiner Sicht das erhebliche sozusagen Vertrauens oder der erhebliche Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust, der durch den Rückzug der USA von den Verpflichtungen im Abkommen entstanden ist. Washington hat sich ja nicht nur zurückgezogen, sondern sie haben anschließend auch alles daran gesetzt, alle übrigen Parteien im Abkommen, also auch uns Europäer, aktiv davon abzuhalten, die Vereinbarung weiter umzusetzen. Und es gab ja schon vor der Vereinbarung von 2015 große Zweifel in Teheran, dass es überhaupt im nationalen Interesse ist, sich mit den Amerikanern auf einen Nuklearkompromiss einzulassen. Und viele Kritiker sehen nun eben durch die Erfahrung des Abkommens sich bestätigt. Und was die Vertrauensbasis angeht, die ja so wichtig und zentral ist für Gespräche, stehen wir heute also eigentlich deutlich schlechter da als vor der Vereinbarung.
Die Geheimdienste Israels und Irans führen ja schon lange einen Schattenkrieg. Unterscheidet sich dieser Anschlag, von dem Teheran ja annimmt, dass der Mossad dahinter steckt, unterscheidet er sich in irgendeiner Weise von der Tötung anderer iranischer Atomwissenschaftler? Oder lässt sich dieser Anschlag nur als Fortsetzung dieser Reihe sehen?
Also es ist richtig, das war nicht der erste Anschlag auf einen Atomwissenschaftler in Iran. Zwischen 2010 und 2012 sind ein 50 Nuklearwissenschaftler ähnlichen Attentaten zum Opfer gefallen, die mit dem israelischen Geheimdienst in Verbindung gebracht worden sind. Derartige Anschläge allerdings, zumindest auf Wissenschaftler, haben wir schon länger nicht mehr erlebt. Der jetzige Anschlag steht aber in einem anderen Kontext, tatsächlich im direkten Kontext, denke ich, mit der ablaufenden Amtszeit von Donald Trump. Die Akteure, die hinter dieser extralegalen Tötung stehen, setzen darauf, verbrannte Erde für Trumps Nachfolger zu hinterlassen, entweder indem man Teheran eben zu einer massiven Gegenreaktion provoziert, die vielleicht auch zu einer militärischen Eskalation führen könnte, oder indem man zumindest die Atmosphäre für weitere Gespräche so weit vergiftet, dass also eine diplomatische Lösung in weite Ferne rückt. Das muss also nicht der letzte Eskalationsversuch gewesen sein, bevor Biden am 20. Januar vereidigt wird.
Über den Richtungsstreit der zukünftigen Atompolitik in Iran sprach ich mit Azadeh Samirirat. Sie ist stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Nahe und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Für Länder wie Bahrain ist Iran eine viel größere Bedrohung als Israel, denn die iranische Regierung hat 2011 die schiitische Minderheit in Bahrain bei ihrer Revolte gegen das Königshaus unterstützt. Auch unter dem Aspekt muss die Annäherung von Israel an einige arabische Staaten in seiner Nachbarschaft gesehen werden. Im Herbst hat sich Israel mit den Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain auf diplomatische Beziehungen verständigt und entsprechende Abkommen in den USA unterschrieben. Das Königreich Bahrain machte damit weltweit positive Schlagzeilen, doch Bahrain hat eine sehr dunkle Seite. Im arabischen Frühling von 2011 ließ der König die Proteste in seinem Land blutig niederschlagen. Und das politische Klima ist seitdem ähnlich repressiv wie in Saudi-Arabien. Carsten Kühntop berichtet.
Das Image von Bahrain ist so schlecht, dass das Land seit Jahren viel Geld für Lobbyisten in Washington ausgibt. Israels neuer Freund am Persischen Golf ist nicht nur keine Demokratie, sondern ganz besonders repressiv. Ein harter Polizeistaat, in dem die sunnitische Minderheit über die schiitische Mehrheit herrscht. Seit König Hamad bin Isa al-Khalifa im Frühjahr vor 9 Jahren die Demokratiebewegung blutig niederschlagen ließ, regiert die Angst. Nabil Rajab, Menschenrechtler in Bahrain im Sommer 2011.
Many people were fired from their work in the past month.
In den letzten Monaten verloren viele Menschen ihren Arbeitsplatz oder wurden suspendiert, weil sie Schiiten sind, und zwar nicht weniger als 5% der berufstätigen Bevölkerung. Von je 1.000 Bürgern sitzen mindestens 2% als politische Gefangene in Haft, die höchste Rate auf der Welt. Viele starben, Hunderte wurden verletzt, Dutzende werden nie mehr ein normales Leben führen können, weil sie durch Misshandlungen ihr Augenlicht verloren oder nun querschnittsgelähmt sind.
Bei den größten Kundgebungen waren mehr als 100.000 Menschen zusammengekommen, nicht weniger als ein Fünftel des Staatsvolkes, prozentual mehr als in jedem anderen Land des arabischen Frühlings. Die Menschen wollten den König an sein Versprechen erinnern, dass er Bahrain auf den Weg zu einer konstitutionellen Monarchie bringen würde. Der Konflikt in dem winzigen Staat reicht Dekaden zurück. Im Kern geht es darum, dass sich die schiitische Bevölkerungsmehrheit vom sunnitischen Königshaus wie Bürger zweiter Klasse behandelt fühlt. Der Konflikt ist aber kein religiöser, denn die Forderungen an den König sind ausschließlich politischer Art. So wie einige wichtige schiitische Familien das Herrscherhaus stützen, finden sich auch Sunniten im Lager der Opposition. Einige Wochen lang schauten sich 2011 die anderen Golfstaaten den arabischen Frühling in Bahrain an. Dann schickten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate Truppen. Soldaten beendeten die Proteste mit Gewalt und machten das Zentrum der Demonstrationen, den Perlenplatz in Manama, dem Erdboden gleich. Bahrain, Ein Inselstaat, so groß wie Hamburg, war das erste Land am Golf, das Öl exportierte. Das war 1934. Entsprechend früh kam es mit dem Westen in Berührung. Das prägte. Schon vor Jahrzehnten gab es hier Gewerkschaften. Alkohol ist frei verkäuflich. Saudis fahren gerne über die Brücke herüber, um sich in Bahrain zu amüsieren. Hier können sie jedem Laster frönen. Ebenfalls einzigartig am Golf, in Manama steht eine kleine Synagoge. Bahrains jüdische Gemeinde zählt rund 30 Mitglieder. Eines davon ist Nancy Kedouri. Vor 10 Jahren war sie voller Lobes für ihre Heimat.
Bahrain nimmt alle Religionen an und alle leben einträchtig zusammen, voller Respekt füreinander. Die konfessionellen Unterschiede waren nie ein Hindernis für echte Freundschaften zwischen den bahrainischen Bürgern.
Eine Cousine von Kedouri war sogar mal Botschafterin in Washington. Das Engagement des Königs für die jüdische Gemeinde ist aber nicht unumstritten. Zyniker sagen, der Monarch wolle nur sein Image im Westen befördern. Mit der Niederschlagung der Demokratiebewegung 2011 änderte sich der Charakter des Landes auf erschreckende Weise, so damals der Journalist Mansour Al-Jamri.
Das rigorose Vorgehen gegen die Bürgerrechte und persönliche Freiheiten, wie die freie Meinungsäußerung, ist sehr deutlich. Vor der Niederschlagung hatten wir eine lebendige Zivilgesellschaft. Es gab eine freie Debatte. Wir hatten eine unabhängige Zeitung, die ihre Stimme erhob. Aber jetzt wurde praktisch jeder zum Schweigen gebracht. Und wer doch etwas sagt, riskiert sein Leben oder seine berufliche Karriere.
Für ausländische Journalisten ist Bahrain seit damals weitgehend dicht. Auf dem Index der Pressefreiheit führt Reporter ohne Grenzen das Land auf Platz 169, einen Platz vor Saudi-Arabien. Als Heimathafen für die 5. Flotte der US-Marine ist Bahrain jedoch von strategischer Bedeutung. Das hat das Königshaus stets vor allzu scharfer Kritik aus Washington geschützt. Eine wichtige Rolle beim Übertünchen des schlechten Rufs des Landes spielt die Formel 1, die 2004 zum ersten Mal ein Rennen in Bahrain fuhr. Noch viel wirkungsvoller ist schon jetzt der Friedensschluss mit Israel. Für ihn bekam Bahrain weltweit bereits eine überwältigend positive Presse. Knapp ein Jahrzehnt nach dem arabischen Frühling hat Bahrain jetzt vielleicht die Chance, einen neuen Weg einzuschlagen. Kürzlich starb Khalifa bin Salman, Onkel des Königs und seit der Staatsgründung vor rund 50 Jahren Ministerpräsident. Der Prinz, ein knallharter Scharfmacher, war vielen Bahrainis verhasst. Sie hielten ihn für den Dreh- und Angelpunkt der Korruption im Land. Mit Khalifas Tod verlieren die Hardliner Macht. Zum neuen Regierungschef ernannte der König seinen Sohn Salman. Er gilt als moderat und reformorientiert. Ob das an den Zuständen in Bahrain etwas ändert, ist jedoch fraglich. Denn Herr seines Schicksals ist das Land nicht mehr. Spätestens seit 2011 fallen die wichtigen Entscheidungen für Bahrain letztinstanzlich in Riad.
Die dunkle Seite des Königreiches beleuchtete für uns Carsten Kühntop. R-Wert, 7-Tage-Inzidenz, Infektionskette. Dass diese Begriffe zum täglichen Leben in Europa gehören, hätte vor rund einem Jahr wohl noch niemand geahnt, als Corona noch irgendeine Krankheit in China war. Bis heute ist wenig bekannt über den angeblichen Patienten Null, von dem Chinas staatliche Medien behaupten, er käme aus dem Ausland. Ruth Kirchner mit Details.
Vor rund 12 Monaten wurden in der zentralchinesischen Metropole Wuhan die ersten Fälle einer neuen mysteriösen Lungenkrankheit entdeckt, die mittlerweile den Namen Covid-19 trägt. Ein Jahr und weltweit fast 1,5 Millionen Tote später verbreitet China dazu sein eigenes Narrativ.
Alle verfügbaren Beweise deuten darauf hin, dass das Coronavirus nicht im zentralchinesischen Wuhan begann,
heißt es in einem Facebook-Post der Volkszeitung, dem Sprachrohr der Kommunistischen Partei. In Wuhan sei das Virus zwar als erstes entdeckt worden, aber es stamme nicht von dort, zitiert das Blatt einen Experten. Ganz ähnlich Pekings Außenamtssprecher Zhao Lijian, der im Frühjahr sogar unterstellt hatte, das Virus sei von der US-Armee nach China eingeschleppt worden. Mittlerweile ist er etwas zurückhaltender. Die Virusrückverfolgung ist ein sich entwickelnder Prozess in möglicherweise mehreren Ländern und Regionen, sagt Zhao Lijian. Eine neue chinesische Untersuchung will jetzt die ersten Covid-Fälle auf dem indischen Subkontinent ausgemacht haben und nicht in Wuhan. Eine andere umstrittene Studie, die in Chinas Staatsmedien ebenfalls ausführlich zitiert wird, verweist auf Italien. Alles hochspekulativ, heißt es abwehrend bei der WHO. Experten vermuten eher, dass China sein Image aufpolieren und von eigenen Versäumnissen vor einem Jahr ablenken wolle. Und dann sind da die Tiefkühlimporte. Auch sie werden in China seit Wochen für die Einschleppung von Corona verantwortlich gemacht. Die Einfuhrkontrollen wurden verschärft. Unternehmen sollten sofort ihre Notfallpläne in Kraft setzen, wenn an importierten Lebensmitteln oder Verpackungen Coronaviren festgestellt werden, um die Übertragungswege zu unterbrechen, sagt Sun Wenjian, Sprecher des chinesischen Verkehrsministeriums. Die Gefahr einer Virusübertragung durch tiefgefrorene Lebensmittel halten westliche Experten jedoch für minimal, etwa der Bremer Virologe Andreas Dotzauer.
Also da würde ich weit über 90% gehen, dass es nicht passiert.
Die internationalen Untersuchungen zum Ursprung der Pandemie konzentrieren sich daher weiter auf Wuhan. Wer der Patient Null war, ist bis heute nicht geklärt. In Medienberichten wird ein 55-Jähriger aus der Provinz Hubei genannt, eine Garnelenverkäuferin vom Großmarkt in Wuhan, auch ein Mann, der genau vor einem Jahr die ersten Symptome entwickelt haben soll. Unklar ist auch immer noch, wie das Virus von Tieren, vermutlich Fledermäusen, auf Menschen übergesprungen ist. Genau das soll ein Team internationaler Spezialisten im Auftrag der WHO in Wuhan untersuchen und dabei auch die ersten Patienten erneut interviewen, erläutert WHO-Experte Peter Ben Amberek. Wir sollten uns auch erneut den berühmten Großmarkt anschauen, wo die ersten Fälle entdeckt wurden. Wir sollten uns alles anschauen, was auf diesem Markt verkauft wurde, um herauszufinden, wo die Produkte, Tiere und Lebensmittel herkamen. China hat unabhängige Untersuchungen zum Ursprung der Pandemie bislang nicht wirklich gefördert. Eine erste WHO-Mission im Februar brachte wenig. Den Großmarkt durften die Experten gar nicht erst besuchen. Seit Mai arbeitet die WHO an einer zweiten Mission. Peking hat zwar zugesagt, diesmal mehr zu kooperieren. Ein Termin für die Reise der 10 Experten steht aber immer noch nicht fest.
Chinas Interpretation über den Ursprung der Pandemie schilderte uns Ruth Kirchner. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Bettina Köster mit der Sendung Campus und Karriere. Präventionsarbeit gegen Extremismus, was kann politische Bildung leisten, fragt Bettina Köster dann. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.